Wie steht es derzeit um die Volkswirtschaft in Deutschland? Die Nachrichten sind voll von schlechten Nachrichten. Wo ist die Hoffnung? Was macht Mut? Und was muss passieren? Konjunktur, Inflation, Rohstoffe, Zinsen, Aktien. Wir reden drüber. Mit Dr. Ralf Kölbach, dem Sprecher des Vorstands der Westerwaldbank. Weller Dialog. Der Podcast der Westerwaldbank Volks- und Raiffeisenbank. Herr Dr. Ralf Kölbach, wir haben uns heute mal vorgenommen, so ein bisschen den volkswirtschaftlichen Blick auf unser Land zu werfen. Mal ganz platt gefragt am Anfang, geht es uns gerade eigentlich gut oder eher nicht so gut?
Es geht uns, glaube ich, psychologisch schlechter, als es uns objektiv gehen müsste.
Das heißt, da ist schon auch ein bisschen Luft nach oben auch?
Das Land ist immer noch eines der wirtschaftlich stärksten der Welt. Wir haben noch gar keine Plätze in dem Sinne wirklich verloren, aber werden einige Dinge ändern müssen, damit wir das nicht tun.
Ich habe mir für heute mal so 4 grobe Punkte vorgenommen, über die wir sprechen sollten. Wir beginnen mit dem Stichwort Konjunktur. Mhm. Muss man das eigentlich auch vielleicht nochmal erklären? Was ist eigentlich Konjunktur? Es wird so viel darüber gesprochen.
Ja, also Volkswirte definieren Konjunktur als die Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes, einer Messgröße, die man übersetzen kann mit der Summe der Güter und Dienstleistungen, die eine Volkswirtschaft in einem Jahr produziert. Und wenn sie dann entsprechend mehr produziert, ist das eben ein Wachstum des sogenannten realen BIP, des realen Bruttoinlandsproduktes. Und die Schwankungen dieser Wachstumsrate nennt man üblicherweise Konjunktur.
Und jetzt gibt es einen Wirtschaftsminister, der gerade erst seinen Ausblick auf die Konjunktur verändert hat. Was ist da passiert und warum ist das so?
Also wir werden im zweiten Jahr in Folge eine eher rezessive Entwicklung haben. Das heißt, diese Konjunktur, das reale Bruttoinlandsprodukt wächst eben nicht über das Jahr hinweg, sondern wird leicht schrumpfen, danach sieht es aus. Und das ist erstmal schlecht. Schlecht vor allem deshalb, weil der Euroraum insgesamt, also die sogenannte Peer Group, die Länder, mit denen wir uns am ehesten vergleichen, derzeit im zweiten Jahr nicht von uns gezogen wird. Wir sind nicht die Lok, sondern gebremst wird. Wir sind der Kohleanhänger. Und das ist nicht der Anspruch, den eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland haben kann und darf.
Wenn wir auf die Inflation blicken, die hat natürlich auch etwas damit zu tun, ist das richtig?
Das ist halt die monetäre Seite. Wir waren bisher auf der realwirtschaftlichen Seite und die monetäre Seite ist eben das Preisniveau. Die Inflation ist ein ähnlicher Begriff wie Konjunktur. Die Inflation misst man typischerweise als die Entwicklung des sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindizes, des HVPI. Und dieser Index entwickelt sich eben und man schaut, wie viel ein Warenkorb, gedacht für eine vierköpfige Musterdurchschnittsfamilie, zu einem bestimmten Zeitpunkt kostet und zu einem anderen Zeitpunkt. Oder die Jahresinflationsrate, da schaut man, wie viel hat er im Durchschnitt gekostet in dem Vorjahr und in dem Folgejahr im Durchschnitt. Und dieser Unterschied in Prozenten, das ist die Wachstumsrate des Preisniveaus und das nennen wir üblicherweise Inflation. Wir reden von Inflation also fast immer in Bezug auf die Inflation der Verbraucherpreise. Es gibt natürlich auch Preisentwicklungen bei anderen Themen, Rohstoffen, wie auch immer. Aber hier geht es um das, was Otto Normalverbraucherfamilie im Jahr so kauft.
Und wie steht es um die Inflation in Deutschland aktuell?
Die Inflationsrate kommt deutlich zurück und ist jetzt eigentlich schon wieder in dem Bereich von um die 2%, den die Notenbank als Obergrenze vorgibt, von dem sie aber auch mittlerweile sagt, wir hätten es auch ganz gerne in der Höhe. Das ist erstmal eine sehr gute Entwicklung, dass die Inflationsrate deutlich zurückgekommen ist nach einigen sehr harten Jahren mit ungewöhnt hohen Inflationsraten. Und entscheidend ist eben jetzt, dadurch, dass es viele Lohnabschlüsse gab, Tarifabschlüsse gab, die höher liegen als die Inflationsrate, steigt erstmals seit langem wieder das reale Einkommen der Menschen. Denn wenn Sie eine Inflationsrate von 5% haben und Lohnsteigerung von 2% im Durchschnitt, verlieren die Menschen real 3%, bezogen auf einen unveränderten Warenkorb. Und jetzt ist das so, die Realeinkommen der Leute sind wieder gestiegen, das ist die gute Nachricht, die für die Konjunktur wiederum, für die realwirtschaftliche Seite, schlechte Nachricht ist, die Menschen setzen das bisher nicht um in mehr Konsum. Und der Konsum schiebt das Wachstum des realen Inlandsproduktes ja im Wesentlichen an. Neben den Investitionen, aber die Unternehmen halten sich auch zurück. Und weil sowohl die Unternehmen sich zurückhalten mit Investitionen, wie die Konsumenten mit Konsum, deswegen haben wir dieses ganz schwache Wirtschaftswachstum.
Ich habe mal in einem Ihrer Vorträge einen ganz neuen Blick auf Inflation bekommen, denn Sie sagen, jeder hat seine ganz eigene Inflationsrate. Schließlich kommt es darauf an, wie ich persönlich konsumiere, richtig?
Ja, es ist eben ein Musterindex, der für die Mehrheit der Menschen eine gute Annäherung darstellt an das, was sie erleben. Mhm. Wenn sie aber zum Beispiel sehr wenig Energiekosten verbrauchen, wenn sie dort sehr sparsam sind, in ganz großen Kostenblöcken, kein Auto haben, das sie betanken müssen, solche Dinge, haben sie ein völlig anderes Erlebnis, was Preissteigerungen dieser Themen angeht, als jemand, der sehr stark angewiesen ist. Wenn der Preis für Fleisch sehr stark steigt, sie aber Vegetarier sind, ist ihnen das Wurst.
Im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
Also in dem Sinn ist Inflation dann auch immer wieder individuell und subjektiv, aber genauso wie die Volkswirtschaftslehre ja letztendlich das Verhalten der Menschen als Wirtschaftssubjekte beschreibt, im Durchschnitt beschreibt und das eben im Durchschnitt auch passt. Genauso passt diese Inflationsbetrachtung im Durchschnitt auf die meisten Menschen ganz gut, weil letztendlich wir relativ ähnlich leben und konsumieren.
Ist Inflation eigentlich immer ein Problem?
Nein, also zu einer wachsenden Realwirtschaft gehört üblicherweise eine leichte Inflation. Insofern ist das gar kein Problem, solange die relativen Preise, das Preisgefüge nicht massiv verzerrt wird, was wiederum Investitionen zurückhält und auch die Verbraucher verunsichert. Ein leichtes Wachstum der Preissteigerung ist in einem normalen wirtschaftlichen Umfeld erstmal gar kein Problem. Es wird dann eins, wenn die Leute nervös werden. Wenn die Menschen zum Beispiel glauben, die Preise werden noch viel stärker steigen, das heißt, wenn sie Angst haben, das Geld, das sie haben, wird sehr schnell real entwertet, werden sie tendenziell Hamsterkäufe machen. Dann kaufen die alles leer. Weil sie sagen, das Geld, das ich habe, wird immer weniger wert. Haben wir erlebt, bis die Menschen das Geld ja in Schubkarren gefahren haben, Inflation 1923. Das ist die Gefahr, dass die Inflation übergeht aus einer normalen Inflation in eine galoppierende und irgendwann in eine Hyperinflation. Und dann zerbrechen Staat und Gesellschaft. Außerdem ist eine hohe Inflation Gift für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, weil es dann ja darum geht, starke Lohnsteigerungen durchzusetzen. Manche schaffen das, manche nicht. Die meisten Menschen in Deutschland leider haben ja kaum Aktien, investieren nicht direkt in Unternehmen. Das gibt ja einen gewissen Inflationsschutz. Und wenn man dann Arbeitnehmer ist, ohne Verhandlungsmacht, was die eigenen Löhne angeht, als Beispiel, in einer Gruppe von Menschen, die eben keine Verhandlungsmacht haben, kann ich mal keine Lohnsteigerung durchsetzen. Wenn ich gleichzeitig jemand bin, der eben besonders getroffen wird von Inflation und jemand bin, der entweder wenig Geld hat oder dieses Geld hat zum Beispiel nur in Bankeinlagen, die aber eine vergleichsweise niedrige Verzinsung hätten, relativ zur Inflationsrate, verliere ich an allen Fronten. Dann verliere ich, die Inflation trifft mich mehrfach. Und das führt dann dazu, dass ich sage, ist dieses System insgesamt noch eines für mich? Das macht die Gefahr von Inflation aus. Sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt.
Ein finaler Blick noch auf die Konjunktur. Wir verlieren gerade, die Wirtschaft in Deutschland verliert gerade jeden Monat Tausende von Jobs. Welchen Einfluss hat das auf die Konjunktur?
Gut, das bedeutet ja, dass Unternehmen entweder gar nicht investieren, das ist ein Thema, oder dass sie weggehen. Sehr viele gehen in die USA. Weil dort gibt es ein Programm jetzt von Joe Biden, den Inflation Reduction Act, so nennt er das, sehr clever. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, in den USA die Inflation zu reduzieren. Es ist vielmehr ein gigantisches Subventionsprogramm für Unternehmen, die die Klimatransformation damit sehr viel günstiger begleiten können. Und es subventioniert ganz massiv die Energiepreise zum Beispiel. Und deswegen gehen Unternehmen hier weg, überlegen zunehmend hier wegzugehen, weil die Energiepreise hier zwar weg sind von dem zeitweisen extremen Hoch, das wir ja hatten in der Covid-Zeit und nach dem Ukraine-Krieg, vor allem nach dem Beginn, aber immer noch deutlich höher sind, als sie mal waren. Und Unternehmen entscheiden ja nicht, wie haben sich die Energiekosten hier entwickelt, sondern die gucken, wie sieht es denn wo aus damit und vergleichen das. Und das ist eine enorme Gefahr. Die deutsche Kernkompetenz ist eben Industrie, Maschinenbau, Chemie, energieintensiv. Damit haben wir die Weltmärkte in vielen Branchen jahrzehntelang dominiert. Deswegen waren wir immer Exportweltmeister. Und wenn wir genau diesen Ast, auf den das Volk hier sitzt, die ganze Nation sitzt, unser ganzer Wohlstand beruht, wenn wir den leichtfertig verspielen, dann können sie das nicht damit retten, dass wir mehr Menschen hier mit KI spielen lassen, ja, in ChatGPT. Deutschlands Stärke kommt aus der Industrie, aus der Qualität der Arbeitskräfte. Und deswegen ist das sehr wohl ein echtes Problem.
Ein zweiter Schwerpunkt ist der Blick auf die Rohstoffmärkte, weil auch das ist wichtig. Wie schaut es da derzeit aus Ihrer Sicht?
Gut, Öl ist extrem volatil, extrem politisch unterwegs. Wenn man auf die Rohstoffe guckt, im Sinne auch einer Asset-Klasse, ein guter Indikator ist ja immer Gold, dann sieht man ja, dass Gold sich von einem Hoch zum nächsten Hoch arbeitet und das schon länger. Und das wiederum ist ein klarer Indikator, dass eben das Inflationsproblem zwar akut erstmal gelöst erscheint, aber mittel- und langfristig keineswegs verschwunden ist. Und das Thema kann man zusammenfassen, das habe ich in dieser schönen Diktion von den 3Ds, den 3 Doras, erstmals gehört, neulich vom Chefvolkswirt unserer Zentralbank, von Herrn Dr. Holsten. Der hat gesagt, die 3Ds, Deglobalisierung, Demografie, Dekarbonisierung, spielen zusammen und werden mittel- und langfristig ein Inflationspotenzial auf einem erhöhten Level halten. Deglobalisierung, wenn wir die Lieferketten teilweise verändern oder aufbrechen, weil wir raus wollen aus der Abhängigkeit von bestimmten Ländern, heißt das, wir machen wieder mehr zu Hause. Das ist aber tendenziell teurer, preistreibend. Die Demografie, wenn das Volk deutlich älter wird, bedeutet das, mehr Menschen wollen ja nur noch konsumieren. Und wenn die konsumieren, erhöhen die Nachfrage, preistreibend. Und die Dekarbonisierung, das ist das ganze Thema der Begleitung des Klimawandels, kostet natürlich auch ganz viel. Wir spüren das, preistreibend. Das heißt, auch wenn die Inflationsraten jetzt deutlich erfreulicherweise zurückkommen, vielleicht auf unter 2%, ist man doch derzeit bei sehr vielen Volkswirten, auch ich selbst, eher der Meinung, dass es so in der Range 2 bis 3, 3,5% mittel- und langfristig erstmal bleiben wird. Keine Rückkehr zu Inflationsraten dauerhaft von knapp über null aus derzeitiger Sicht.
Das heißt aber auch, dass man den Weltmarkt, der sich stetig weiterentwickelt und verändert, immer auch im Blick haben muss. Also man kann einfach nicht mehr nur vor die eigene Haustür schauen.
Das konnten wir ja niemals. Deutschlands Stärke kommt ja aus dem Export, die kommt ja vom Weltmarkt. Und wenn wir jetzt als EU auf chinesische Autos diese hohen Zölle draufschlagen, wo wir dagegen gestimmt haben, was heißt das denn für VW in den USA, in China, überall? VW verdient, ich glaube, 45% seines Ertrages in China. Also das heißt, sich mit China in dem Sinne so anzulegen, dass man den Handel so stark gefährdet, ist Gift für Deutschland. Hier haben die Länder der EU teilweise unterschiedliche Interessen. Wenn Deutschland extrem viel in der Automobilindustrie in China verdient, haben wir ein sehr vitales Interesse daran, keinen Handelskrieg mit China zu führen. In Frankreich ist das anders, was die Autos betrifft. Aber die EU hat jetzt ja mehrheitlich beschlossen, dass man das mit den Zöllen macht oder zumindest mal damit droht. Und das ist nicht gut für uns. Also es gibt Länder, die sind sowieso ziemlich autark. Die USA können fast alles dort in Nordamerika machen. Wir aber nicht. Wir sind politisch nur eine Mittelmacht, auf deren Ratschläge die Welt nun wirklich immer weniger wartet. Und wir sind ökonomisch eine sehr starke Macht, aber sind dabei, diese Stärke, diesen Wohlstand zu verlieren, definitiv. Also die Gefahr ist mittellangfristig objektiv da und dem muss man jetzt entgegensteuern.
Ich komme fast schon zu meiner Abschlussfrage. Es reizt mich die ganze Zeit, aber lassen Sie uns doch auf zwei Aspekte erst schauen. Und zwar zum einen auf die Zinsentwicklung. Was tut sich bei den Zinsen gerade?
Wir sind ja derzeit in einer rezessiven Entwicklung und Sie sagten es, Herr Habeck kassiert ja auch die Prognosen immer ein, nach unten. In einer rezessiven Entwicklung heißt das ja tendenziell auch, die Inflationsrisiken sinken immer weiter. Die Inflationsraten werden erstmal wahrscheinlich noch weiter nach unten gehen. Das heißt, für die Notenbanken, da keine Inflationsgefahr aktuell besteht, können wir es uns erlauben, Zinsen schneller als geplant zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Da ist ja die Idee, die Investitionen sind ja teilweise an den Zins gekoppelt. Wenn man die Zinsen senkt, steigen die Investitionen. Das ist ja ein Zusammenhang, der etwas unterkomplex ist, aber nicht falsch. Deswegen kann man derzeit fast davon ausgehen, dass die Notenbanken, in dem Fall die EZB, die Zinsen vielleicht noch schneller senken wird, als avisiert ist, am kurzen Ende. Und wenn man dann sieht, dass die Zinsen aber mittel- und langfristig primär ja von Erwartungen gebildet, höchstens langsam weiter sinken, das ist unsere Sicht derzeit, dann wird sich die Zinsstrukturkurve wieder, also wie sind die Zinsen am kurzen Ende wie am langen, die derzeit invers ist, die kurzen höher als die langen, wahrscheinlich in absehbarer Zeit jetzt umdrehen. Das ist so die Sicht auf die Zinsen. Das heißt jetzt für Sie als Geldanleger, die meisten Menschen legen ja derzeit ohnehin nur kurz an, maximal 2 Jahre wegen dieser inversen Zinsstruktur, wird es tendenziell bei kurzer Anlage weniger Zinsen geben. Wir glauben nicht mehr an Nullzins oder an die Dinge. Diese Pathologien sind, glaube ich, vorbei. Aber wenn Sie jetzt noch die Chance haben, je nachdem, wie viel Sie anlegen, vielleicht auf 2,5 hier und da 3%, kann das sein, dass das in einem Jahr eben nur noch 1,5% sind, als Beispiel. Das ist so der aktuelle Blick auf die Zinsen.
Zum Abschluss der Blick auf die Aktienmärkte. Wie schaut es da aus?
Gut, das ist für Aktienmärkte natürlich ein gutes Umfeld. Also sinkende Zinsen sind gut für sehr viele Unternehmen, weil sehr viele Unternehmen ja verschuldet sind. Ja? Wertpapiere emittieren, Anleihen emittieren, das heißt, deren Kapitalkosten sinken. Deren Kosten sinken insgesamt, sinkende Zinsen sind gut für die Wirtschaft und damit natürlich für die Aktienmärkte, die die Wirtschaft ja abbilden. Man muss aber eines wissen, auch der deutsche DAX entwickelt sich ja, man sagt ja überraschend gut. Das liegt aber daran, dass diese Unternehmen, die dort drin sind, eben in weiten Teilen ihr Geld schon längst woanders verdienen. Das heißt, wenn der DAX gut läuft und der Anleger sich freut über den deutschen Aktienindex, heißt das noch lange nicht, dass es der Mehrzahl der kleinen, mittleren, auch größeren Unternehmen in Deutschland gut geht. Denn die Unternehmen, die dort drin sind, verdienen eben oft woanders. Und wenn wir nun diesen Unternehmen die Möglichkeiten, woanders gut zu verdienen, beschneiden, indem wir Handelskriege führen, mit wem auch immer, dann ist es gar nicht gut. Also insofern, hier und jetzt, Deutschland ist ein starkes Land, die Arbeitskräfte sind gut. Wir haben in verrückten Zeiten verglichen mit anderen Ländern immer noch einen guten sozialen Zusammenhalt. Aber es kann so definitiv nicht weitergehen. Es wird natürlich auch nicht weniger gearbeitet, sondern es wird wieder mehr gearbeitet werden müssen, länger und mehr. Und dafür erwartet die Bevölkerung sicher auch etwas. Das heißt, auch alle müssen sich einbringen. Und die Manager müssen ihren Job machen und die DAX-Konzerne ihren Job machen und die Politik muss ihren Job machen.
Und jetzt kommt die Frage, die ich gerne schon 4 oder 5 Mal gestellt hätte, tatsächlich, die Sie fast schon ein bisschen beantwortet haben. Was macht uns Mut mit Blick auf die Zukunft?
Also ich halte ja ohnehin nichts von Pessimismus, ich bin ja ohnehin notorischer Optimist. Was uns Mut machen sollte, objektiv als Deutschland für die Zukunft, ist die Kombination, wir haben qualifizierte Arbeitskräfte, wir haben sehr starke Unternehmen, wir haben immer noch einen vergleichsweise guten sozialen Zusammenhalt. Und diese Nation war immer in der Lage, sich von Rückschlägen zu erholen. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und bei aller Kritik, auch an der Berliner Politik, an all den Dingen, wir leben hier weder in einer Diktatur, noch sind wir dabei zu verarmen übermorgen. Also hier gibt es auch sehr, sehr viel unnötige Ängste, Panik und alle möglichen Schuldzuweisungen. Ja, und auch Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, der sicher eine Menge Fehler auch gemacht hat, der ist ja nicht schuld an allem. Und wenn Unternehmen nicht erkennen, wo sie investieren sollten und wann, ich denke jetzt an die DAX-Konzerne, dann ist das eben auch oft das Management. Und wenn Menschen glauben, sie könnten im Saldo halt weniger arbeiten, ist das eine Illusion, die es umzukehren gilt. Also alle müssen mehr leisten, müssen mehr beitragen. Aber es ist auch alles da, um erfolgreich zu bleiben. Wir sind es ja auch immer noch im Paket. Also diese typisch deutsche Dunkelheit ist gar nicht meins. Ich sehe dafür keine Gründe. Aber es gilt jetzt anzupacken, koordiniert vorzugehen. Das ist natürlich bei einer Drei-Parteien-Koalition schwierig. Wäre es auch in anderer Zusammensetzung, wenn Sie Parteien haben, die einfach unterschiedlich auf die Welt schauen. Das ist eines der Themen, aber was soll denn Frankreich sagen, was Mehrheiten angeht? Ich glaube an dieses Land.
Herr Dr. Ralf Kölbach, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Wenn ihr gerne zugehört habt, dann abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert uns auf allen Wegen. Kontaktinfos in den Shownotes und auf westerwaldbank.de.